Ich begrüße Sie recht herzlich zu der nächsten Vorlesung Algorithmen und Datenstrukturen. Wir haben uns mit Hashing beschäftigt und eine Form von Hashing, die ich erwähnt habe, aber die uns, oder vielleicht ist es Ihnen klar, aber mir jedenfalls ist es auf Anhieb nicht so hundertprozentig klar, wie könnte man, wenn man es darauf anlegt, tatsächlich eine Hash-Funktion so konstruieren, dass es überhaupt keine Kollision gibt. Das heißt, dass verschiedene Elemente in dem Universum immer auf unterschiedliche Elemente, auf unterschiedliche Indizes in dem Array abgebildet werden. Natürlich wird das nicht für alle Elemente im Universum gelten, aber zumindest für die Elemente, die in unserer Hash-Tabelle drin sind. Das heißt, die wir einmal da drin abgespeichert haben. Und das heißt, dieses Wörterbuch ist statisch. Es verändert sich nicht, aber wir wollen es zumindest so organisieren, dass die Zugriffe auf die Elemente nicht in erwartet konstanter Zeit gehen, sondern tatsächlich in konstanter Zeit. Das wäre die Frage, gibt es so etwas? Können wir so solche Hash-Funktionen konstruieren und damit ein perfektes Hashing implementieren? Ja, an sich zuerst einmal klingt das ein wenig erstaunlich, dass das möglich sein sollte. Und dass es aber tatsächlich möglich ist, möchten wir uns jetzt mal anschauen. Ja, wir nehmen also an, dass wir gegeben hätten eine Menge S, die ist einfach fest da, von Elementen, von n Elementen, die wir abspeichern wollen, in einem Array, was ungefähr auch die Größe n hat. Und zusätzlich wollen wir eine Hash-Funktion so konstruieren, dass es keine Konflikte gibt. Okay? Und diese Menge S, die wir da gegeben haben, die hat natürlich bestimmte, die Elemente da drin haben bestimmte Schlüssel. Und das sind die Schlüssel K1 bis Kn, mit denen die N-Elemente identifiziert werden. Und zusätzlich nehmen wir an, dass wir für jede Größe M einer Tabelle eine Familie von Hash-Funktionen haben. Das ist diese Familie H, Index M. Und diese Familie von Hash-Funktionen sollte C universell sein. Und diese universelle Familien von Hash-Funktionen ist auch irgendwie ein Konzept, was zuerst einmal nützlich klingt, aber es uns zumindest von vornherein nicht klar war, dass es sowas gibt. Aber das letzte Mal hatten wir uns Konstruktionen angeschaut, die uns solche C-universellen Familien von Hash-Funktionen liefern. Ja, und zwar brauchen wir das jetzt für jedes M. Und da unsere Konstruktionen bisher waren davon ausgegangen, dass das M immer eine Primzahl ist. Wir bräuchten also jetzt, es wäre nützlich, wenn wir das etwas erweitern könnten auf Größen der Hash-Tabelle, die keine Primzahlen sind. Und tatsächlich ist das möglich, indem man zum Beispiel diese Hash-Funktion, diese Familie von Hash-Funktionen nimmt, die wir bisher für Primzahlen kannten, und dann einfach eine neue Hash-Funktion konstruiert auf die folgende Weise. Dieses hx ist dann einfach das h'x, das für eine Primzahl funktioniert, und wir nehmen dann modulo der Zahl m. Und wenn diese Primzahl, die das h' erfordert, nur ungefähr höchstens maximal doppelt so groß ist wie das m, haben wir auf diese Weise aus den Hash-Funktionen h' eine Familie von Hash-Funktionen h konstruiert, die höchstens 2 universell ist, wenn die andere eben 1 universell war. Und der Grund ist, wenn wir eine Zahl nehmen, die zwischen 0 und 2m minus 1 liegt, und ich teile und ich betrachte diese Zahl modulo m, dann sind höchstens zwei Zahlen jeweils, die auf denselben Wert abgebildet werden, und damit wird alles gut. Ja, und dann muss man sich eben nur fragen, ob jeweils zwischen einer Zahl und dem Doppelten dieser Zahl eine Primzahl liegt. Und die Antwort ist ja, das ist der Fall. Ich kann also immer da dazwischen eine Primzahl finden. Und damit haben wir also eine Möglichkeit, für jedes M eine, wenn schon nicht universelle, so zumindest eine zwei-universelle Familie von Hash-Funktionen zu konstruieren. Das heißt, diese Voraussetzung, können wir, die wir hier für unsere Konstruktion benutzen, können wir für C gleich 2 erfüllen. Und dann vielleicht noch eine weitere Notation, die eine Rolle spielen wird. Angenommen, wir hätten irgendeine Hash-Funktion H, dann kann ich die Zahl C von H definieren, und das sind, das soll sein, die Anzahl aller Kollisionen, die H auf der Menge S, unserer festen Menge S, die wir hier betrachten, hervorruft. Und wie zähle ich jetzt die Anzahl der Kollisionen? Ich nehme alle Paare x ungleich y, so dass h von x gleich h von y ist. Und dieses xy ist in dieser Menge S. Und beachten Sie, dass dann, wenn 3 und 4 eine Kollision hervorrufen, dann wird 4 und 3 auch eine Kollision hervorrufen. Ja, also in dieser Menge C von H wird jedes Paar von konfigurierenden Elementen zweimal gezählt, weil es geordnete Paare sind und nicht ungeordnete. Okay? Und deswegen hier, um das an diesem Beispiel zu illustrieren, 5 und 10 werden hier auf dasselbe Element gehasht, und deswegen zählt das für dieses C von H, schlägt das mit 2 zu Buche. Und hier dieses 1, 14 und 19, die werden ebenfalls alle auf denselben Wert gehasht, und deswegen schlägt das auch nicht mit 3 zu Buche, sondern mit 3 mal 2 gleich 6. Und dieses Ding hier, wo es keinen Konflikt gibt, das ist dann 1 mal 0, das schlägt dann 0 mal zu Buche. Da gibt es keinen Konflikt. Okay? Laut. 2 mal 3, es sind 3 Elemente, und sozusagen für die erste Komponente habe ich 3 Auswahlen, für die zweite Komponente habe ich nur noch 2 Auswahlen. Und das ist dann 3 mal 2 ist 6. Ja? Noch eine Frage? Aber danke für die Frage, denn das war wichtig. In unseren Formeln taucht immer so ein komisches n mal n minus 1 auf, um die Konflikte zu zählen, und das liegt genau daran, für die erste Komponente habe ich alle Elemente, die in dieser konfligierenden angenommen, ich habe eine Menge von n Stück, die auf dasselbe Ding abgebildet werden. Und ich muss dann, wie schlägt das zu Buche? Naja, n für die erste Komponente und n minus 1 für die zweite, und das Produkt ist dann n mal n minus 1. Ja? Okay? Gut, und jetzt ist die Frage, diese Größe C von H, was ist der Erwartungswert davon? Wenn die Tabelle, in die ich dann die als Zielbereich, also das Intervall, das als Zielbereich für diese Hash-Funktion H zur Verfügung steht, 0 bis m minus 1 ist, ich also m verschiedene Werte habe, wie viele Konflikte, mit wie vielen Konflikten muss ich rechnen, wenn die Familie von Hash-Funktionen, aus der H eine zufällig gezogene ist, wenn die C universell ist, und dann behaupte ich, dieser Erwartungswert für die Anzahl der Kollisionen ist gerade C mal n minus 1 geteilt durch m. Okay, wie kriegt man das jetzt hin? Und da wenden wir, um das, diesen Erwartungswert auszurechnen, da fällt uns nichts, oder zumindest das Naheliegende, was einem dann einfallen könnte, ist, dass wir uns wieder so Indikator-Zufallsvariablen beschaffen. Das sind diese H, unten X, I, J. Und die sollen dann halt 1 sein, wenn der I-Schlüssel und der J-Schlüssel auf dasselbe Element von H gehasht werden. Und andernfalls soll diese Indikatorvariable den Wert 0 haben. Okay? Und dann ist der diese Kollisionszahl C von H ist dann gerade die Summe über diese Indikatorvariablen. Und die Anzahl dieser Indikatorvariablen ist, wie es Sie jetzt nicht mehr nach unserer kleinen Diskussion hier nicht mehr sehr verwundert, gerade n mal n minus 1. Weil die erste Komponente, für das I habe ich alle Möglichkeiten, n Stück, und für das J habe ich, wenn ich das I gewählt habe, nur noch n minus 1, weil es sollte immer verschieden sein. Okay? So, und jetzt versuchen wir diesen Erwartungswert auszurechnen und dann stellen wir erst einmal fest, der Erwartungswert von diesem C von H ist gerade der Erwartungswert von dieser Summe und dann immer wieder derselbe Trick, Erwartungswert und Summe vertauschen. Das heißt, es ist die Summe der Erwartungswerte dieser Indikatorvariablen X, I, J. Und was ist jetzt der Erwartungswert für so eine Indikatorvariable, die nur die Werte 0 und 1 haben kann, ist gerade die Wahrscheinlichkeit, dass diese Indikatorvariable den Wert 1 hat. Das ist dann gerade die Summe über diese I ungleich J, über diese Wahrscheinlichkeiten. Und diese Wahrscheinlichkeit, dass dieses für ein X, I, J, was ist diese Wahrscheinlichkeit? Naja, das ist die Frage. Ich habe ein X, was verschieden von einem Y ist, und es wird von der Hash-Funktion auf denselben Wert abgebildet. Weil diese Hash-Funktion aus einer C-universellen Familie ist, ist diese Wahrscheinlichkeit gerade C geteilt durch M. Ja? Und weil, das heißt, das ist eine Wahrscheinlichkeit, und ich summiere jetzt über alle I und J, die verschieden voneinander sind, das heißt, dieses C geteilt durch M muss gerade multipliziert werden mit der Anzahl der Indikatorvariablen und das ist gerade N mal N minus 1. Dadurch kommt diese Formel zustande. Ja, und jetzt insgesamt, jetzt mache ich mal diese ganzen Highlights wieder weg, insgesamt haben wir damit bewiesen, dass der Erwartungswert dieser Kollisionszahl gerade kleiner gleich dieser n mal n minus 1 mal c durch m ist. Und das war genau das, was hier in unserem Lemma steht. Okay? Sie sehen, also es ist kein schwieriger Beweis, wenn man erstmal auf die Idee gekommen ist, diese Indikatorvariablen einzusetzen. Jetzt können wir versuchen, diese Formel zu interpretieren. Und wir sehen also hier, dass der Erwartungswert für die Anzahl der Kollisionen ist konstant, wenn dieses M ungefähr die Größe hat n mal n minus 1. Weil dann ist dieser Bruch auf der rechten Seite eben C. Ja, und C ist eine Konstante. Ja, und noch, wenn es sogar noch ein bisschen größer ist als n mal n minus 1, dann könnte die Anzahl der Kollisionen sogar kleiner gleich 1 sein und das heißt, dass es gar keine Kollisionen gibt. Das heißt, wenn wir die Tabelle groß genug machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl der Kollisionen 0 ist, sehr hoch. Oder ist der Erwartungswert, dass es keine Kollisionen gibt, groß. Okay. So, jetzt das eine ist aber... Ja, jetzt habe ich versucht, das zu interpretieren, was es heißt, wenn dieses m quadratisch groß ist, dann ist der Erwartungswert für die Anzahl der Kollisionen konstant, beschränkt durch eine Konstante. Der Erwartungswert für die Anzahl der Kollisionen. Jetzt ist natürlich die Frage, was hilft uns das? Wir wollen ja eigentlich wissen, Wir wollen irgendwie haben, dass es keine Kollision gibt, Punkt. Und nicht irgendwas über Erwartungswerte, irgendeine Aussage haben. Was wir also gerne hätten, ist, dass irgendwie wir beschränken könnten die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Kollision gibt. Und zwar so, dass diese Wahrscheinlichkeit eben ja eins ist. Das hätten wir gerne. Und dazu hilft uns diese folgende Ungleichung, die auch Markov-Ungleichung heißt. Und die besagt, wenn wir irgendeine Zufallsvariable x haben und wir uns fragen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zufallsvariable größer gleich k ist, dann können wir das abschätzen, dann ist diese Wahrscheinlichkeit kleiner gleich Erwartungswert geteilt durch k. Und insbesondere, wenn wir jetzt in dieser Formel für dieses k hier ein Vielfaches von dem Erwartungswert selbst einsetzen, also dieses k ersetzen durch k mal den Erwartungswert selbst. Den Erwartungswert rechnen wir vorher aus und dann fragen wir uns also, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn der Erwartungswert meinetwegen 5 ist, dass x größer gleich k mal 5 ist. Und dann stellt sich raus, dass hier auf dem Bruch in dieser oberen Schranke, mit der wir diese Wahrscheinlichkeit abschätzen, da taucht der Erwartungswert im Zähler auf und so wie wir das konstruiert haben, auch im Nenner. Und dann können wir den wegkürzen und dann kriegen wir eine obere Schranke von 1 durch k. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zufallsvariable x k mal über den Erwartungswert hinaus wandert, ist höchstens 1 durch k. Wenn wir k also groß wählen, ist das eine kleine Zahl. Okay? Also diese Beobachtung ist dann als abgeleitete Gleichung steht die hier. Und die Frage ist also, wie kann man das beweisen? Und wir könnten die linke Gleichung beweisen, dann würde die rechte daraus folgen, aber wir werden nur die rechte von diesen beiden Abschätzungen benötigen, deswegen beweisen wir die rechte Abschätzung direkt. Okay, also wie machen wir das? Na, wir fangen so an, dass wir uns erst einmal davon überzeugen oder hinschreiben, wie der Erwartungswert definiert ist. Der Erwartungswert einer Zufallsvariable x ist die Summe über alle Werte, die diese Zufallsvariable annehmen kann, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass es diesen Wert gibt. Ja, das war die Definition des Erwartungswertes. Und jetzt können wir Folgendes machen, wenn wir in dieser Summe summieren wir nicht über alle z, sondern nur über die z, die hinreichend groß sind. Und hinreichend groß heißt in unserem Zusammenhang, die größer als dieses k mal der Erwartungswert von dem x selbst sind. Ja? Wenn ich sozusagen nur über diese Teilmenge der z summiere, dann werde ich ja nicht größer, sondern werde ich eher kleiner. Ja? Deswegen, ich mache diese Summe deshalb kleiner, indem ich nur die z in Betracht ziehe, die hinreichend groß sind. Okay, jetzt habe ich hier eine Summe über z mal irgendetwas und diese z sind alle größer gleich k mal Erwartungswert von x und diese Werte z werden jeweils multipliziert mit irgendeiner Wahrscheinlichkeit, das heißt mit einer Zahl größer gleich 0, also zwischen 0 und 1. Okay, jetzt mache ich das Folgende, dass ich alle diese Zs, die hier unterschiedlich sein können, ersetze durch den kleinsten Wert, der für diese Zs vorkommen kann, nämlich gerade durch dieses k mal Erwartungswert von x. Ja? Also aus diesem Ding hier wird dieser Term und den Rest der Summe lasse ich gleich. Wenn ich also jetzt etwas über links habe ich summiert über irgendetwas, wo die Zs wirklich vorkamen, rechts summiere ich über etwas, was kleiner ist. Und dann kommt natürlich was Kleineres dabei raus. Ja? Das heißt, auf diese Weise bin ich jetzt bei dieser Summe hier angekommen. Bei dieser Summe hier angekommen, wo hier vorne immer die gleiche Konstante steht und hinten die Wahrscheinlichkeit von x gleich z. Und ich summiere hier für alle z, angefangen von k mal Erwartungswert von x und dann alles, was größer ist. Dieses hier, alle diese Wahrscheinlichkeiten, x gleich z plus 1, x gleich z plus 2 und so weiter, alle diese Wahrscheinlichkeiten summieren sich zu der Wahrscheinlichkeit, dass x größer gleich der unteren Schranke für diese z ist. Ja, sieht man das? Und dieser Faktor davor ist immer der gleiche. Ist immer der gleiche. Das heißt, insgesamt habe ich das Ganze, wobei jetzt diese letztere Ungleichung, diese hier, gar keine Ungleichung ist, sondern tatsächlich eine Gleichung. Ja? Also im Gesamten, nachdem wir diese Kette von Umformungen haben, wo wir von einem Wert immer zu einem im Zweifelsfalle etwas kleineren Wert übergegangen sind, haben wir eine Kette aufgebaut, die uns zeigt, dass der Erwartungswert von dem x größer gleich k mal dem Erwartungswert von dem x ist, mal der Wahrscheinlichkeit, dass x größer gleich diesem k mal dem Erwartungswert von x ist. Okay, und jetzt schauen wir uns dieses an und unter der Voraussetzung, dass dieser Erwartungswert von dem x größer als 0 ist, kann ich natürlich das gegen das hier wegkürzen und dann steht hier 1 und dann kann ich diese k hier durch k dividieren, dann steht da 1 durch k und dann ist das hier auch noch weg und dann habe ich damit 1 durch k ist größer gleich die Wahrscheinlichkeit, dass x größer gleich k mal dem Erwartungswert ist. Okay, und das war die Ungleichung, die wir beweisen wollten. Konnte man dem folgen? Höre ich da ganz leise hinten ein Nein? Ganz laut. Ja. Okay. So, jetzt behaupte ich, das werden wir dieses Hilfsmittel. Ja? Sie könnten im Prinzip, wir haben das jetzt, diese Markov-Ungleichung bewiesen. Das wäre auch so ein Ding, was man in einer Formelsammlung findet, wenn man es braucht. Und dann würde man es einfach nachschlagen. Aber wir haben das hier bewiesen, damit Sie sehen, da ist jetzt keine Magie dahinter oder keine tiefe, tiefliegendes mathematisches Theorem, sondern es ist halt so ein bisschen herumspielen mit den Definitionen. Okay, und jetzt, diese Ungleichung wollen wir jetzt anwenden auf unsere Situation. Ach so, und wenn Sie dann jetzt lernen für Ihr Leben, das ist ja auch immer die Frage, was können Sie hier mitnehmen, dann könnten, manchmal müssen Sie halt Wahrscheinlichkeiten oder so etwas abschätzen und dann ist es gut, wenn Sie sich an diese Markov-Ungleichungen erinnern. Sie müssen sie vielleicht nicht auswendig wissen, aber es ist gut, wenn Sie sich an erinnern, dass es sowas gibt, damit Sie sie im Zweifelsfalle dann bei Wikipedia nachschlagen können und dann Ihren Beweis komplettieren können und Ihre Abschätzung komplettieren können. Okay, also ich behaupte jetzt, dass für mindestens der Hälfte aller Hash-Funktionen gilt, dass die Anzahl der Kollisionen bezüglich dieser Hash-Funktion beschränkt ist durch 2 mal c mal n minus 1 durch m. Wobei dieser Ausdruck, der sollte Ihnen jetzt nicht mehr so völlig unvertraut sein. Das war der Erwartungswert. Der Erwartungswert für die Anzahl der Kollisionen. Und ich behaupte jetzt, für die Hälfte der Funktionen ist die Anzahl der Kollisionen kleiner gleich 2-mal dem Erwartungswert. Ja? Also das... Und das kann man deshalb jetzt, wenn man sich so dieses Lemma auf der Zunge zergehen lässt, kann man dann jetzt relativ schnell einen Beweis führen. Wir hatten bewiesen, dass der Erwartungswert eben kleiner gleich diesem c mal n minus 1 durch m ist. Und jetzt versuchen wir, das unsere Markov-Ungleichung anzuwenden. Die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt dass das x, in diesem Falle also die Anzahl der Kollisionen, größer gleich zweimal diesem Erwartungswert ist, die ist kleiner gleich 1/2. Ja, also dass die Anzahl größer, dass diese Wahrscheinlichkeit hier, dass die Anzahl der Kollisionen größer gleich 2 mal c mal n minus 1 durch m ist, ist zuerst einmal kleiner gleich der Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl der Kollisionen größer gleich 2 mal dem Erwartungswert ist. Und das ist, wie wir jetzt gesehen haben, kleiner gleich 1/2. Okay, und was schließen wir jetzt daraus? Wenn die Wahrscheinlichkeit für eine Hash-Funktion, dass ihre Kollisionen größer gleich diesem Wert ist, kleiner gleich 1/2 ist, dann heißt das, dass von zwei Hash-Funktionen eine so viele Kollisionen hat und die andere eben nicht. Ja? Das heißt, dass die für höchstens die Hälfte der Funktionen gibt es so viele Kollisionen und für mindestens die Hälfte ist deshalb die Anzahl der Kollisionen kleiner oder gleich. Okay? Für mindestens die Hälfte der Kollisionen kommt man also unter die Hälfte der Hash-Funktionen kommt man also unter diese Schranke für die Anzahl der Kollisionen. Okay, und dann wähle ich jetzt erstmal so ein M hinreichend groß. Ja, wenn dieses M jetzt gerade gleich größer gleich C mal N minus 1 plus 1 ist, ja, dann ist für die, dann schauen wir uns das jetzt nochmal an, dann wird in dieser Formel hier in dieser Formel 2 mal c mal n minus 1 geteilt durch etwas, was ein bisschen größer ist als dieses hier. Ein bisschen größer, ja? Und dadurch ist der Bruch kleiner als 2. Ja? Also wenn wir dieses m größer als dieses hier bilden, dann ist für mindestens die Hälfte der Funktionen die Anzahl der Kollisionen kleiner als 2. Und da die Anzahl der Kollisionen, kann nicht 1 sein, n mal n minus 1 ist immer gerade, muss dann unter dieser Bedingung eben die Anzahl der Kollisionen direkt gleich 0 sein. Es gibt also keine Kollisionen und entsprechend ist die entsprechende Hash-Funktion dann injektiv. Ja, also nochmal, wenn das m größer gleich diesem c mal n minus 1 plus 1 ist, dann ist die Hälfte aller Funktionen führt zu einer injektiven Abbildung. Aber wir bringen natürlich, der Wermutstropfen bei der Geschichte ist, wir wollen n Elemente unterbringen, wir müssen aber das m quadratisch groß wählen. Ja? Ja. Und jetzt ist die Frage, es gibt also eine andere Weise, das zu, also angenommen, wir sind bereit, diesen quadratischen Platz zu spendieren, dann fragen wir uns natürlich immer noch, wie können wir diese Hash-Funktion konstruieren? Das Einzige, was wir jetzt hier festgestellt hatten, ist, dass die Wahrscheinlichkeit für eine zufällige Hash-Funktion sehr groß ist, dass sie diese Injektivität besitzt. Und jetzt könnten wir die Art und Weise, wie wir dann eine entsprechende Hash-Funktion finden, ist, dass wir eben irgendeine solche Hash-Funktion zufällig auswählen. Wir überprüfen, ob sie injektiv ist. Mit Wahrscheinlichkeit 1/2 haben wir Glück. Mit Wahrscheinlichkeit 1/2 haben wir Pech, aber wir werfen dann erneut unsere Münzen, um die nächste Hash-Funktion auszuwürfeln. Und wieder haben wir mit Wahrscheinlichkeit 1/2 Glück und mit Wahrscheinlichkeit ein halb Pech. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer langen Folge immer wieder Pech haben, wird natürlich immer kleiner. Ja, das ist dann nach für K Versuche ein halb hoch K oder 1 durch 2 hoch K, dass wir nach K-Versuchen immer noch keine geeignete Hashfunktion gefunden haben. Das geht also sehr schnell die Wahrscheinlichkeit gegen Null, dass wir keine finden. Ja, und nach durchschnittlich 2 Versuchen können wir damit rechnen, dass wir eine Hashfunktion gefunden haben, die in dieser Hinsicht dann injektiv zu einer injektiven Abbildung der n Elemente in diese Tabelle der Größe m erlaubt. Gibt es hier eine Frage? Okay, so wie kriegen wir jetzt unser statisches Wörterbuch zusammengebaut? Das Ziel ist natürlich, diese Idee, die wir jetzt eben gerade, oder die Beobachtung, die wir jetzt eben gemacht haben, noch ein bisschen zu verbessern. Ja, wir haben jetzt ein Verfahren an der Hand, wie wir so ein Wörterbuch konstruieren können, ohne Kollisionen, wenn wir bereit sind, quadratisch viel Platz zu spendieren. Das ist aber vielleicht nicht das, was wir haben wollen. Unser Ziel ist ja eigentlich, dass wir letztendlich nicht viel mehr Platz spendieren wollen, als die Elemente, als die Anzahl der Elemente, die wir darin abspeichern wollen. Ja, vielleicht sind wir bereit, sagen wir mal, statt n Elementen Platz k mal n für irgendein kleines k, ja, 5 mal n oder so, zu spendieren. Aber jedenfalls nicht n Quadrat. Okay, wie machen wir das? Also die Idee ist jetzt die folgende: wir konstruieren diese Hash-Funktion, die unsere Probleme löst, nicht auf einen Streich, sondern in 2 Stufen. In der ersten Stufe wählen wir eine Hash-Funktion, die zuerst einmal auf irgendeine Tabellengröße, die ist jetzt nicht quadratisch, sondern die ist ungefähr linear groß. Und die wählen wir so aus, dass es immer noch Kollisionen gibt, aber nur noch wenige. Okay? Das ist die erste Stufe. Und diese erste Stufe soll also dazu führen, dass im Mittel die Anzahl der Elemente, die auf denselben Schlüssel abgebildet werden, konstant viel groß ist. Ja, dann gibt es immer noch ein paar Ausreißer, aber die meisten sind dann sozusagen konfliktfrei. Und dann brauchen wir uns in der zweiten Stufe nur noch um diese Körbe zu kümmern, wo mehr als ein Element auf mehr als ein Schlüssel auf dasselbe Element gehasht wurde. Ja? Und dann für diese Problemfälle sozusagen wählen wir jetzt in der zweiten Stufe eine weitere Hash-Funktion, die dann für jeden dieser kleinen Körbe, die jetzt noch vorhanden sind, dann eine eigene kleine Tabelle baut, in der diese Elemente konfliktfrei untergebracht werden können. Und für diese kleinen Tabellen bin ich jetzt auch bereit, quadratisch viel Platz zu spendieren. Ja, weil diese Tabellen jetzt hier unten, diese kleinen Körbe jetzt, die noch übrig sind, die sind nur noch nicht mehr so groß. Und dann, wenn die nur die Größe 3 haben, dann bin ich auch bereit, quadratisch viele Sachen da zu spendieren, weil das dann immer noch wenig sind. Ja, das ist die Idee. Okay, ist die Idee klar? Und jetzt versuchen wir genau zu schauen, wie groß müssen wir die Tabellen wählen und so weiter. Also dazu habe ich hier nochmal ein paar Notationen möchte ich gerne einführen. Das erste ist dieses Groß B mit diesem H und dem L. Das soll die Menge der Elemente in S sein, die von der Hash-Funktion H auf dasselbe Element L gehasht werden. Okay? Und dies, das ist, hoffentlich ist das einelementig, dann ist alles gut. Wenn es mehrelementig ist, dann müssen wir uns darum kümmern. Und die Anzahl der Elemente in diesem Korb, B wie Bucket, also in diesem Korb, das ist dieses klein b oben H, unten L. Okay? Und wenn ich jetzt so einen Schlüssel habe, L, der, für den es so einen nicht leeren Korb gibt, dann ist die Anzahl der Kollisionen in diesem Korb eben gerade dieses klein b unten L mal klein b unten L minus 1. Und oben immer dieser Superskript H, weil das von dieser Hashfunktion H abhängt. Okay? Und die Gesamtzahl der Kollisionen, die diese Hashfunktion H hervorruft, ist jetzt gerade die Summe über alle diese BLs mal BL minus 1. Und Sie bemerken hier, wenn das BL selber leer ist oder einelementig ist, dann ist dieses Produkt hier immer 0. Okay, es gibt hier wieder ein, das Hintergrundrauschen geht so ein bisschen in die Höhe, ich hoffe. Okay, jetzt für die erste Stufe. Die erste Stufe, da wollen wir diese Körbe herstellen und wir sind natürlich bereit, ich habe ja gesagt, wir wollen insgesamt nur linear viel Platz spendieren. Also, wie viel, aber linear viel Platz, da gibt es immer noch so einen Faktor. Und wir können uns diesen Faktor irgendwie wählen. Also dieser Faktor, den wir uns dann später noch feintunen werden, das ist dieses Alpha. So, das ist dieser Faktor. Dieses Alpha kann eine krumme Zahl sein. Deswegen ist die wirkliche Anzahl der Elemente, die wirkliche Größe der ersten Hash-Tabelle eben Alpha mal N. Und dann runden wir nach oben auf. Okay. Und dann wählen wir halt jetzt so ein H aus dieser Familie von Hash-Funktionen. Und die war, darf ich Sie erinnern, eine C-universelle Familie. Und wir wollen jetzt dieses H so wählen, dass die Gesamtzahl aller Kollisionen nicht zu groß ist. Und zwar soll sie... Bitte, ist es wieder so sehr laut. Soll die Anzahl der Kollisionen, die von dieser Hash-Funktion erzeugt wird, eben gerade durch unsere obere Schranke beschränkt werden, nämlich durch 2c mal n minus 1 durch die Größe der Tabelle. Und wir hatten uns ja schon davon überzeugt, dass man eine solche Hash-Funktion immer finden kann, weil die Hälfte aller Hash-Funktionen diese Eigenschaft hat. Und dann kann man halt ein paar Mal würfeln und dann wird man relativ schnell so eine Hash-Funktion auch finden. Okay? Und jetzt beobachten wir hier, wenn ich dieses grüne Ding hier, was ich jetzt nochmal rot einkringsel, wenn ich mir das jetzt noch näher anschaue, dann steht im Nenner die obere Schranke von Alpha mal N. Wenn ich den Nenner ein klein bisschen kleiner mache, kann ich diese obere Schranke, kriege ich einen Wert, der ist höchstens größer. Das heißt, ich lasse diese obere Gaußklammer da von diesem Alpha mal N erstmal wieder weg. Dadurch komme ich erhalte ich eine obere Schranke für die Anzahl der Kollisionen, die jetzt dieser grüne Ausdruck ist. Und in diesem grünen Ausdruck finde ich ein N im Zähler und ein N im Nenner. Und die kürze ich jetzt mal weg. Ja, wenn ich das weggekürzt habe, dann habe ich jetzt, habe ich eine obere Schranke für die Anzahl der Kollisionen, die ist 2cn durch Alpha. Ja, ich habe also linear viele Kollisionen. Höchstens. Okay? Und jetzt ist, das ist so eine Hash-Funktion kann ich finden. Und dann das ist die Hash-Funktion, mit der ich in der ersten Stufe starte. Und jetzt muss ich die zweite Stufe behandeln. Jetzt habe ich also diese BLs oben H. Das ist also bezüglich dieser Hash-Funktion. Da lasse ich mir deshalb, ich bin halt indexfaul, lasse diese obere Indexe weg. BL ist also jetzt der L-te Korb. Und dieses klein BL ist die Anzahl der Elemente in diesem Korb. Und hier sehen wir uns jetzt, wie wir uns das vorstellen. Hier dieses Element hier, ja, mache ich das mal vielleicht so, dieses Element, na, immer noch falsch, das hier und diese beiden Elemente, diese drei Elemente, die werden alle auf dieses J-Ding gehasht. Und jetzt ist die Idee, dann betrachte ich doch, dann wähle ich für diesen Korb ein quadratisch großes Array aus und dafür kann ich dann eine Hash-Funktion finden, die das injektiv macht. Ja, das wäre die Idee. Ja, und wie groß muss ich das wählen, damit ich so eine injektive Hash-Funktion immer finde? Naja, die Anzahl der Kollisionen mal C plus 1. Also BL mal BL minus 1 mal C plus 1. Ja, das war ja die Größe für so eine Hash-Tabelle. Und für wenn ich dann wieder meine in die Trickkiste meiner C-universellen Hash-Funktionsfamilien greife, dann kann ich mit Wahrscheinlichkeit ein HL finden, das dann diese gesamte Menge BL injektiv in diesen Bereich zwischen 0 und ML minus 1 abbildet. Da gibt es dann viele Löcher zwischendrin, das schon, aber zumindest die Funktion ist injektiv. Ja, und wieder ist natürlich nicht jede Funktion in H Index ML von dieser Sorte, aber jede zweite hat diese Eigenschaft und da kann ich wieder die auswürfeln und nach relativ wenig Würfelversuchen kriege ich dann so eine Funktion H Index L, die mit der gewünschten Eigenschaft. Und diese Tabellen, die ich jetzt für jeden dieser nicht leeren Körper oder dieser mehr als einelementigen Körper dann eben mir aufbaue, die hänge ich dann halt so hintereinander. Ja, also das heißt, insgesamt kriege ich damit eine Gesamttabelle, deren Größe gerade die Summe von diesen MLs ist. Ja, und jetzt, wie greife ich jetzt auf die tatsächlichen Elemente zu? Naja, wenn ich sozusagen in dem L-ten Korb bin, dann nehme ich mir erstmal, benötige ich den Startpunkt von dieser Tabelle für den L-ten Korb, das ist dieses SL, und das kriege ich gerade als die Summe der Längen von allen diesen Körben, die links davor stehen. Von denen sind einige leer und dann tauchen die hier nicht auf. Und die, die nicht leer sind, werden hier aufaddiert. Ja, das ist dieses SL. Und wo endet die Tabelle? Naja, dieses SL plus ML minus 1. In diesem Bereich werden die Elemente des L-ten Korbs hineingeschrieben. Und wie kriege ich jetzt den Index in diesem Array? Naja, zuerst einmal wende ich dieses H auf das X an, auf den Schlüssel X an, das gibt mir das L. Dann muss ich wissen, wie finde ich den Korb? Dann habe ich den Korb gefunden und dann muss ich jetzt noch innerhalb des Korbs mich positionieren und das heißt, ich tue zu diesem SL jetzt dazu addieren dieses HL plus X, HL von X. Das addiere ich dazu und dann kriege ich den Eintrag in dem entsprechenden Array. Okay? Und damit habe ich hier auf irgendeine Art und Weise immer noch eine Funktion, die sehr leicht zu berechnen ist, benutzt aber sowohl dieses H wie dieses HL. Und natürlich, sozusagen beiseite gesprochen, implementierungstechnisch, muss ich dann sinnvollerweise das H abspeichern, diese SLs abspeichern und zusätzlich diese HLs abspeichern. Ja, das ist die Zusatzinformation, die ich brauche, um dieses Verfahren zu realisieren. Und insgesamt habe ich jetzt hiermit eine injektive Abbildung. Die Frage ist jetzt, wie ist der Platzverbrauch für diese meine tolle injektive Abbildung? Ja, und da haben wir, was haben wir jetzt noch für einen Parameter? Den Parameter, den wir hier immer noch haben, ist das Alpha. Und dann schauen wir, ob wir das Alpha so wählen können, dass die Sache möglichst platzsparend ist. Hier sehen Sie jetzt nochmal dieses Verfahren. Ups. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Schauen wir uns nochmal an, wie das Verfahren hier funktioniert. Also, hier, diese drei Elemente werden alle auf diese Stelle hier abgebildet. Und ja, das ist jetzt eine virtuelle Stelle. Das gibt uns sozusagen nur das J, auf das wir dieses H liefert. Und dann brauchen wir für dieses J finden wir den Startpunkt für die den Startpunkt, das ist in diesem Falle dieses SJ, wo die eigentliche Teiltabelle für den Korb, für den J-Korb anfängt. Und dann haben wir für diesen Korb haben wir einen hinreichend großen Platz zur Verfügung. In diesem Falle, naja, drei Elemente müssen wir drin unterbringen und dann ist es halt eben C mal 6 plus 1. Jetzt hier in diesem Fall habe ich mir 6, naja, ich habe hier dieses C als 1 gewählt und dann ist das gerade 6 plus 1. Das sind 7 Zellen, die ich mir hier spendiert habe. Und dann hoffe ich, ich habe Ihnen jetzt hier nicht angegeben, wie diese Hash-Funktion HJ aussieht, aber die ist natürlich so gut gewählt, dass die drei Elemente jetzt auf verschiedenen Positionen in diesem Array drin sitzen. Okay? Gut. Und jetzt haben wir noch dieses Alpha und wir fragen uns, wie viel Platz benötigen wir für diese ganzen, für die kleinen Teil-Arrays, die wir für die einzelnen Körbe zur Verfügung stellen. Und das heißt, wir wollen ausrechnen, was ist die Summe über alle diese MLs. Diese MLs, das war der Platz für den jeweiligen L-Korb und das müssen wir aufsummieren über alle Körbe. Und das heißt, als freie Auswahl haben wir noch das Alpha, das wir dann noch adjustieren können. Okay, jedes einzelne ML hatte die Form C mal BL mal BL minus 1 plus 1. Ja, das war diese quadratische Formel, die wir da verwendet haben, um sicherzustellen, dass, weil die uns garantiert, diese Menge Platz garantiert, dass wir da eine injektive Abbildung finden können. Und das tun wir jetzt ein klein bisschen. Erlauben Sie mir das, hoffentlich, dass ich das jetzt umsortiere. Dann habe ich nämlich jetzt erstmal diese Summe über die 1. Und die Summe über die 1 liefert mir Alpha n. Ja? Okay. Und dann habe ich als zweites, betrachte ich jetzt mal hier nicht diese Summe über die 1, sondern ich ziehe jetzt dann außerdem noch dieses C hier raus aus dem vorderen Summanden und aus dem vorderen Produkt ziehe ich das C raus und habe dann noch stehen, die Summe über diese BL mal BL minus 1. Aber diese Summe ist gerade die Anzahl der Konflikte, Anzahl der Kollisionen, die von dem H hervorgerufen werden. Das heißt, das liefert mir gerade C mal dieses C von H. Okay, also ich habe diese Summe hier gefunden als obere Schranke für diesen Ausdruck. Und mit dem versuche ich jetzt weiterzurechnen und dazu erinnere ich mich, dass die Anzahl der Kollisionen von dem H, das war gerade 2c mal n durch Alpha. Sie erinnern sich, da konnte man auch noch so ein n wegkürzen. Oben hatte man was mit n mal n minus 1 und unten hatte man Alpha mal n. Da konnte man einmal n kürzen und da blieb das stehen. Ja, also dieses vordere Produkt, c mal c von h, ist gerade dieses hier, also 2 mal c Quadrat mal n durch Alpha. Und das andere, naja, das ist hier eben höchstens Alpha n plus 1. Und jetzt könnte ich, ja, habe ich jetzt einen Ausdruck, da stehen C's drin, da steht Alpha drin und steht n drin und dann hat man noch diese Konstante 1. Also wenn ich jetzt das n, wenn Sie mir erlauben, aus den vorderen beiden Produkten das n auszuklammern, komme ich bei diesem Ausdruck hier an. Und jetzt sehen wir, dass dieser Ausdruck, der hängt von dem Alpha ab. Und das Alpha kommt auf zwei unterschiedliche Weisen vor. Bei dem einen, das eine ist, kommt es einfach so vor. Und bei dem anderen Summanden kommt es im Nenner vor. Also wenn Alpha größer wird, wird der eine Term größer und der andere kleiner. Okay? Das heißt, irgendwie scheint es sich hier eine Funktion zu geben, die ungefähr so aussieht. Und wir würden natürlich das Alpha gerne so wählen, dass wir hier unten den kleinsten Wert haben. Ja? Das heißt, wir versuchen jetzt, das Alpha minimal zu wählen. Und wir haben hier also eine Funktion, die von Alpha abhängt. Und wir müssen das Minimum bestimmen. Und dann erinnern Sie sich, oh, da gab es so ein dunkles Kapitel. Und das war diese Kurvendiskussion. Wie bestimme ich das Minimum und die Maxima von Kurven und sowas. Und das war ein Trick, bestand doch darin, den die Mathematiker uns gerne zur Verfügung stellen. Wenn ich so eine Funktion habe und ich möchte das Minimum bestimmen, am Minimum ist die Tangente waagrecht, da ist die Ableitung 0. Also versuche ich doch mal, die Ableitung mir zu besorgen und dann eine Nullstelle davon zu bestimmen. Okay, und jetzt müssen wir also da uns die mühsam erinnern, wie man so eine Ableitung bestimmt. Und wenn ich so eine Ableitung bestimme, dann von dem Alpha hier. Also erstmal, was passiert mit der Konstante bei der Ableitung? Die fällt weg. Was passiert mit so einem linearen Ding? Das wird konstant. Und was passiert hier, wenn ich was im Nenner habe? 1 durch x, die Ableitung davon, ist minus 1 durch x Quadrat. Ja, deswegen kommen wir dann bei dem Ding hier aus. Okay? Das wäre die Ableitung. Wir haben also jetzt, das mache ich jetzt mal ganz rot, die Ableitung ist dieses Ding hier und von dem wollen wir jetzt wissen, wo ist das Minimum, das heißt, wo ist diese Ableitung 0? Wo ist die Ableitung 0? Wir müssen das also gleich 0 setzen und die Nullstelle hängt von dem n nicht ab, weil das n fällt dann weg und wir haben dann also, wir fragen uns, wann ist dieses hier gleich 0 und dann können wir das ja nach Alpha auflösen. Ja, dann ist dieses, haben wir irgendwie Alpha Quadrat ist gleich 2c Quadrat und dann ziehen wir die Wurzel und dann, wobei wir natürlich, könnte man Wurzel ziehen, da könnte auch noch die negativen, das Alpha könnte auch, aber negative Zahlen spielen irgendwie keine Rolle für uns, also deswegen kriegen wir, dass das Alpha gleich Wurzel 2 mal c ist. Okay, das heißt, es ist eigentlich ein bisschen erstaunlich. Das heißt, dieses Alpha, was wir da als Faktor brauchen, ist nicht irgendwie so 2, 3, 4, 5, sondern irgendwie eine irrationale Zahl. Und ich weiß nicht genau, was ist ein Wurzel aus 2? 1,4, 1, 4, 2 oder so irgend sowas. Und das würden wir also nehmen können. Mal c. Und dann das wäre dieses Alpha und dann, ja. Okay, gibt es dazu Fragen? Und daraus kriegen wir dann haben wir hier dieser Satz, fasst jetzt gewissermaßen zusammen, wie wir, was das Ergebnis unserer Konstruktion ist. Wenn wir eine beliebige Menge von Schlüsseln haben, können wir eine perfekte Hash-Funktion konstruieren mit einer Zielmenge, die linear groß ist in der Anzahl der Elemente, die wir in der Tabelle unterbringen wollen. Okay, und die Konstruktion selbst ist, müssen wir erstmal diese Hash-Funktion H und dann diese Hash-Funktionen HL konstruieren. Den Algorithmus, den ich Ihnen vorgeschlagen habe, ist ein Las Vegas-Algorithmus. Das heißt, es ist kein deterministischer Algorithmus, sondern einer, der die Münze wirft. Und das Einzige, was wir sagen können, ist, dass die erwartete Laufzeit dieses Algorithmus sehr gut ist. Der Worst Case ist natürlich, dass Sie unendlich lange und würfeln und niemals irgendwie eine angemessene Hash-Funktion finden. Dieser Fall ist aber beliebig unwahrscheinlich. Ja? Und tatsächlich hatten wir gesagt, im Mittel benötigen wir gerade einmal 2 Würfe für jede einzelne Hash-Funktion, die wir konstruieren. Die Anzahl der Hash-Funktionen ist linear und damit brauchen wir im Mittel lineare Laufzeit, um unsere Hash-Funktion zu konstruieren. Wir müssen bei dem Speicherplatz müssen wir darauf achten, dass wir hier 2 Sorten von Speicherplatz benötigen. Das eine ist der Speicherplatz für die Elemente, die in unserer perfekten Hash-Tabelle untergebracht werden sollen. Und das andere ist der Speicherplatz für die Hash-Funktionen selbst. Die Hash-Funktion selbst benötigt nämlich ebenfalls einen Speicherplatz erst einmal für die Startpunkte innerhalb der Tabelle, das heißt für diese SJ und außerdem, oder SL, und außerdem noch Platz für jede einzelne dieser Teil-Hash-Funktionen HL. Und wenn Sie daran denken, wie wir ursprünglich für diese 1-universelle oder universelle Familie von Hash-Funktionen, da mussten wir um eine Hash-Funktion abzuspeichern, im Prinzip ein kleines Tupel von Zahlen konstruieren, und diese kleinen Tupel brauchen wir halt jetzt auch, und zwar entsprechend viele, nämlich für jedes L ein anderes. Okay. So, das wäre das perfekte Hashing für ein statisches Wörterbuch. Gibt es hierzu eine Frage? Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, kann man auch perfektes Hashing machen im Falle, dass man in die Hash-Tabelle weitere Elemente einfügt oder Elemente aus ihr wieder entfernen möchte. Und die Antwort ist ja, so ein perfektes Hashing gibt es ebenfalls. Ich gebe Ihnen hier an dieser Stelle nur den Namen. Das ist dieses Kuckucks-Hashing. Und die Idee, aber wir werden das hier weiter nicht analysieren. Also was macht dieses Kuckuck-Hashing? Das geht davon aus, dass man nicht eine Hash-Tabelle verwaltet, sondern 2. Ja gut, jetzt ist die Frage, was helfen uns 2 Hash-Tabellen? Entsprechend hat man dann halt auch 2 so Hash-Funktionen, ja, so 2 Tabellen. Und dann macht man das Folgende. Wenn ich ein Element suche, dann gibt es 2 Möglichkeiten, wo das Element zu finden ist, nämlich entweder in der einen Tabelle oder in der anderen Tabelle. Und das ist natürlich jetzt nicht so, das vergrößert den Aufwand nur um einen Faktor 2. Ja, weil ich schaue einfach dann danach, ist es da oder ist es nicht da. Und wenn es nicht da ist, habe ich halt Pech gehabt. Ja, also insofern ist dann das Find und Remove nicht so teuer. Das Problem ist natürlich jetzt, wie füge ich in diese Tabelle ein Element ein? Also in diese kombinierte Tabelle ein Element ein. Jetzt ist es hier wieder sehr laut. Und dann schaue ich eben, versuche ich das in der ersten Tabelle einzufügen. Und wenn es da reinpasst, dann schreibe ich sie dahin. Wenn es da besetzt ist, dann kann ich in der zweiten Tabelle nachschauen, ob dort ein Platz frei ist. Und wenn dort der Platz frei ist, alles gut. Aber was passiert, wenn dort der Platz besetzt ist? Und dann kommt dieses Kuckucksprinzip zum Tragen. Was macht der Kuckuck? Der Kuckuck, wenn der in irgendeinem Nest drin sitzt und da ist jemand anders drin, dann wird er aus dem Nest rausgeworfen. Und das passiert hier auch. Wenn also die Stelle in der Tabelle besetzt ist, wo ich mich eigentlich hinsetzen möchte, dann verhalte ich mich wie der Kuckuck und werfe dieses Element raus. Und das heißt, es muss in die andere Tabelle eingetragen werden. Und dann schaue ich, habe ich ein anderes Element, was ich in der anderen Tabelle eintragen muss. Und hoffentlich findet das dann einen Platz dort. Wenn es dort keinen Platz findet, dann sieht es natürlich schlecht aus. Und dann werde ich diesen Verdrängungswettbewerb eine gewisse Anzahl von Malen, irgendeine Schranke, die ich mir gebe, lang vornehmen und auf diese Art und Weise so zyklisch Kuckucksverdrängungen machen. Und das, ich meine, könnte ich natürlich sein, dass ich in irgendeinen Kreis gerate oder dass es einfach zu lange dauert. Und deswegen muss man da irgendwie eine Schranke einbauen. Und wenn die Schranke gerissen wird, bin ich unzufrieden mit der Tabelle, dann gefällt mir die nicht mehr und dann baue ich sie komplett neu. Ja? Dann baue ich sie komplett neu und was man dann eben nachweisen muss, dass die Anzahl der Male, wo ich die Tabelle komplett neu bauen muss, dass das relativ selten ist, ein seltenes Ereignis und dass es deshalb okay ist. Das ist die Idee von diesem Kuckuck oder Kuckucks-Hashing. Gibt es hierzu eine Frage? Okay, dann vielleicht noch ein bisschen, dann hätten wir jetzt also auch eine Vorstellung, hätten wir auch gelernt, wie man das Hashing perfekt machen kann. Jetzt wollen wir vielleicht noch ein wenig nochmal zurückkehren zu der praktischen Frage, wie das lineare Sondieren oder Linear Probing bei dem Hashing, was da für Probleme auftreten können und wie man die möglicherweise bekämpfen kann. Ja, also was wir gemacht hatten bei dem Linear Probing, das war ja nicht perfektes Hashing, das heißt an der Stelle, wo wir etwas hinschreiben wollen, da steht vielleicht schon was und dann gingen wir einfach nach rechts, suchten wir eben so lange, bis wir eine leere Stelle finden. Das war eine sehr einfache Strategie, aber man könnte sie natürlich ganz allgemein auch eine Verallgemeinerung des Verfahrens vorstellen, indem man einfach eine neue Hash-Funktion sich konstruiert, die jetzt nicht nur alleine von dem Schlüssel K abhängt, sondern auch von dem I. Ich glaube, ich darf mich nicht so richtig bewegen, sonst macht das immer irgendwelche unanständigen Geräusche. Das ist aber nur das Mikrofon, darf ich Sie wirklich davon Ihnen versichern. Also, sondern auch von dem I. Dass ich also bei dem ersten Versuch eben dieses H von K verwende und bei dem nächsten Versuch was anderes. Und was wir bisher gemacht hatten, war halt einfach, ich gehe nach links weiter. Und das heißt, im ithen Versuch nehme ich dieses HK plus I mod M, modulo M. Das war das, was wir bisher gemacht haben. Und man könnte natürlich da auch im ithen Versuch eine ganz andere Hash-Funktion benutzen, um eine Stelle damit zu identifizieren, wo die man als nächstes für seine Suche in Betracht zieht. Da tauchen bestimmte Probleme auf und das erste Problem ist das sogenannte die sogenannte primäre Häufung. Und die primäre Häufung, das bedeutet, ich starte mit zwei unterschiedlichen Schlüsseln und ab einem bestimmten Punkt tritt, ja, bei dem einen bei I1 und bei dem anderen bei I2 tritt die gleiche Sortierfolge auf, Sondierfolge. Das heißt, die beiden Schlüssel werden auf derselben Folge von Stellen, die konkurrieren um dieselben Stellen. Und wenn die um dieselben Stellen konkurrieren, dann könnte es natürlich sein, dass dann hier die an denselben Stellen sitzen, und damit sich gegenseitig weiter in der Folge für weitere Versuche die Plätze wegnehmen, beziehungsweise zu weiteren Versuchen, Sondierungsversuchen zwingen. Ja? Das heißt, man könnte versuchen, dass die Folge nicht so, also wenn das linear ist, dann kommt das relativ häufig vor, dass man in dieses Problem hineinläuft. Man könnte deshalb versuchen, dass stattdessen eine andere Art und Weise zu betrachten, wie man diese Sondierfolge konstruiert, nämlich nicht etwas Lineares zu verwenden, sondern eine quadratische Funktion. Also das HKI, diese Hash-Funktion, die könnte, das wäre der Vorschlag, erst einmal davon ausgehen, was dieses H von K ist und dann dazu einen möglicherweise quadratischen Term dazu addieren, der quadratisch ist in dem I. Ja, das ist das eine. Da hier, wenn wir uns vorstellen, dass das C1 und C2 vielleicht positiv ist, dann würde ich sozusagen ausgehend von dem H von K nach rechts immer andere Stellen aufsuchen, aber mit zunehmendem I würden möglicherweise die Sprünge, die ich mache, immer größer werden. Und natürlich, weil ich modulo M rechne, fängt man dann irgendwann mal an, von links wieder reinzulaufen in das Array. Man könnte natürlich, eine andere Variation wäre zum Beispiel diese hier. Da nimmt man, da probiert man erst links, dann rechts, dann links, erst links, dann rechts, H1, ja, erst links, dann rechts, dann und so weiter. Abwechselnd in beiden Richtungen und nutzt vielleicht die Möglichkeiten besser aus. Aber wenn ich so eine unregelmäßige Folge habe, dann könnte natürlich das Problem auftauchen, dass bestimmte Löcher, freie Stellen in der Hash-Tabelle, die es gibt, einfach nie getroffen werden, weil durch dieses wilde Hin- und Herspringen ich immer an einem naheliegenden Platz vorbeisause. Das wäre natürlich doof. Das heißt, man möchte zusätzlich haben, einerseits ja, dieses H von K und I sollte vielleicht etwas unregelmäßiger sein, aber es sollte trotzdem surjektiv sein auf der Menge der Adressen. Und damit freie Positionen, wenn es sie gibt, auch immer gefunden werden. Und wie kann ich das erreichen? Also für diese Funktion kann man das erreichen, indem man darauf achtet, dass das M geeignet gewählt wird, und zwar natürlich einerseits als Primzahl, das schien uns immer nützlich, aber zusätzlich auch noch mit dem Wert 3 modulo 4. Wenn es diesen Rest hat, dann kann man nachweisen, dass diese Art von quadratischer Funktion tatsächlich surjektiv ist und alle Elemente wirklich erreicht. Ja? Okay, also das wäre die eine Sorte von Problemen. Die zweite Sorte von Problemen ist diese hier, die auch sekundäre Häufung oder Secondary Clustering heißt. Und das ist, wenn ich habe zwei Schlüssel, deren Hashwert ist gleich, und außerdem ist dann zusätzlich noch die nachfolgende Sondierfolge gleich. Ja, das ist natürlich bei unseren, bei unserer Hash-Funktion, die wir da mit bei dem linearen Sondieren verwendet haben, war das immer der Fall. Man könnte aber sich fragen, ob das nicht günstiger wäre, wenn verschiedene Schlüssel, die auf die gleiche Stelle gehasht werden, zumindest später sich dann eben vielleicht doch zu unterschiedlichen Sondierfolgen führen und das heißt an unterschiedlichen so Abspeicherungen an unterschiedlichen Stellen führen. Und dieses Problem könnte man lösen, indem man zum Beispiel sich eine zweite Hash-Funktion H' besorgt, die man dann hier mit dem I skaliert zu der ersten Hash-Funktion dazu addiert. Ja, also zum Beispiel, dabei sollte gelten, dass dieses H' von K zu dem M Teiler fremd ist, weil wenn dieses H' von K zu dem M Teiler fremd ist, dann ist diese Abbildung zumindest wieder surjektiv und man kann ein Loch, wenn es denn existiert, eine freie Stelle, wenn sie denn existiert, wird früher oder später dann auch gefunden. Wie kann man erreichen, dass dieses H' immer teilerfremd ist zu dem M? Naja, zum Beispiel, indem man dieses H' von K so wählt, indem man eine Zahl nimmt, die modulo m minus 1 oder modulo m minus 2 und dann vielleicht noch eins dazu addiert, um sicher zu zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit, weil m als Primzahl ist natürlich teilerfremd zu m minus 1 und auch teilerfremd zu m minus 2. Ja, das wäre eine andere Variation, die man in Betracht ziehen könnte, wenn man eine Hash-Funktion verwenden möchte, die die Anzahl der Proben in Betracht zieht, beziehungsweise die Anzahl der Kollisionen, die man schon gesehen hat, bevor man, wenn man nach einem freien Platz sucht. Gibt es hierzu Fragen? Also hier an dieser Stelle, das sind, wenn Sie so wollen, praktische Tipps, wie man Hash-Funktionen konstruiert und wie man mit dem Sondieren umgeht und was man tun kann, um bestimmte Sorten von Problemen zu lösen. Bitte. Bitte. Was erwarten Sie? Natürlich ist es klausurrelevant. Wenn ich sage, es ist nicht klausurrelevant, heißt es, dass Sie denken, das müsste man nicht lernen. Also ist es prinzipiell klausurrelevant. Gibt es eine weitere Frage? Okay. Wir hatten jetzt, Sie erinnern sich, es gab diese statischen Wörterbücher und die dynamischen Wörterbücher. Und für die statischen Wörterbücher hatten wir sogar die perfekte Lösung gefunden, mit Hilfe perfektem Hashing. Und das Gute ist, mit Hilfe des perfekten Hashings können wir auf die einzelnen Elemente in konstanter Zeit zugreifen. Es gibt aber einen Wermutstropfen dabei, dass die Ordnung zwischen den Elementen, wenn es denn eine solche Ordnung gibt, nicht bei der Suche berücksichtigt wird. Also es ist zum Beispiel nicht möglich, die Frage zu stellen, was ist denn das kleinste Element in meinem Wörterbuch? Oder was sind alle diejenigen Elemente, die zwischen zwei die zwischen zwei Schlüsseln liegen oder die meinetwegen, wenn Schlüssel eben zum Beispiel Wörter sind, die alle mit A anfangen. Ja, derartige Anfragen können wir nicht beantworten oder zumindest nicht, die werden nicht unterstützt von dieser Datenstruktur. Wenn wir solche Bereichsanfragen oder zum Beispiel die Frage, was ist das kleinste Element, das Element mit dem kleinsten Schlüssel, wenn wir solche Anfragen beantworten wollen, dann bleibt uns letztendlich nichts anderes übrig, als unsere Daten in einem sortierten Feld abzulegen. Solange wir ein statisches Wörterbuch haben, hier mache ich nochmal grün, ist ein Feld gut genug, dann kennen wir ja die Elemente, die abzulegen sind, und da werden es nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, ein Array einer festen Länge ist gut genug geeignet, um die Daten darin abzulegen. Der Vorteil ist, oder der Nachteil, fangen wir damit an, der Nachteil dabei ist, dass das Auffinden eines einzelnen Elementes natürlich jetzt ein bisschen teurer ist, weil wir diese binäre Suche anwenden müssen. Ja, aber binäre Suche, logarithmische Zeit, das ist etwas, was wir vielleicht noch spendieren wollen. Und der andere Vorteil ist, wir können jetzt, das war jetzt ein kleiner Nachteil, aber kein sehr großer Nachteil. Der zusätzliche Vorteil ist, dass wir, wenn unsere Sequenz sortiert in einem Feld vorliegt, können wir zusätzliche Arten von Anfragen beantworten, nämlich zum Beispiel so etwas wie Bereichsanfragen. Und deswegen ist es sinnvoll, sich jetzt damit ein wenig auseinanderzusetzen, wie stelle ich ein solches sortiertes Feld her? Und das ist die Frage das ist das Sortierproblem. Das heißt, wir haben eine Menge von Schlüsseln. Wir haben eine Ordnung auf den Schlüsseln. Und jetzt für eine gegebene Sequenz von Elementen ist jetzt unser Ziel, eine neue Sequenz zu berechnen, die die gleichen Elemente enthält, aber in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, was da berechnet wird, im Endeffekt ist eine Permutation, das heißt eine Vertauschung der Elemente, so dass eben die in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind. In diesem speziellen Beispiel, was hier auf der Folie zu sehen ist, sind die Schlüssel für die Elemente sind jetzt wieder so ein paar Zahlen, 15, 19, 1, 14 und 3. Und das Ziel besteht jetzt darin, diese Zahlen bzw. die Elemente, die durch diese Zahlen als Schlüssel identifiziert werden, in die richtige Reihenfolge zu bringen. Hier gibt es zwei Varianten davon. Das eine ist die sortierte Folge. Befindet die sich dann in derselben Datenstruktur oder befindet die sich in einer neuen Datenstruktur? Das ist eine fundamentale Frage. Wenn Sie sich nämlich vor, zum Beispiel, Sie stellen sich vor, Sie erledigen das mit einem Methodenaufruf auf die Datenstruktur, in der der Input drin ist. Und dann ist eben die Frage, ist dann nachher die alte Datenstruktur noch da oder ist sie sozusagen modifiziert worden? Jetzt wollen wir uns vielleicht mal so eine kleine Übersicht, zumindest beispielhaft, über sehr einfache und damit leicht zu implementierende Sortierverfahren verschaffen, um dann zu den interessanten und effizienteren Verfahren vorzudringen. Das erste Sortierverfahren, was man sich möglicherweise so ausdenken könnte, ist dieses Sortieren durch Auswählen. Und das heißt, ich wähle immer das kleinste Element aus der verbleibenden Eingabesequenz aus und verschiebe es an das Ende dessen, was die Ausgabe konstituiert. Und hier ist das jetzt so, dass hier in dem Beispiel wird diese Verschiebung so gemacht innerhalb eines Feldes selbst. Das heißt, das Eingabe-Array wird zerstört und allmählich in dem Eingabe-Array die Ausgabe produziert. Ja, okay, also wir haben gesagt, wir wählen das kleinste Element aus der aus der verbleibenden Eingabesequenz aus und schieben das an das Ende der Ausgabesequenz. Ja, wie machen wir das? Ja, hier fangen wir an mit der 5 und suchen nach einem, nach dem Element, was, nach dem kleinsten Element überhaupt. Wir fangen mit der 5 an. Dann sehen wir, dass die 1 hier kleiner ist als die 5 und das kleinste Element überhaupt ist. Und dann vertauschen wir diese beiden Elemente. Dadurch kommt hier an den Anfang die 1 zu stehen. Das ist schon mal ein Teil der Ausgabe. Jetzt betrachten wir hier das nächste Element. Wir wandern von diesem Element aus nach rechts und finden hier als erstes, solange die Werte größer sind, wandern wir weiter, bis wir auch an eine Stelle kommen, wo ein Element steht, was kleiner ist. Und dann vertauschen wir die, dann kommt hier die 5 hin. Jetzt gehen wir wieder von 5 aus hier nach rechts und schauen, ob wir irgendein Element finden, das kleiner ist. Und wir kommen jetzt hier zu dieser 3 und da stellen wir fest, oh, das 3 ist ja noch kleiner. Und dann vertauschen wir das. Wobei wir natürlich jetzt, wenn wir, das habe ich vielleicht irgendwie falsch gemalt, nachdem wir diese Vertauschung vorgenommen haben und an diese Stelle die 10 gebracht haben, brauchen wir von hier nur noch weiterzulaufen, weil wir die Linken ja schon über, die links davon stehen, ja schon überprüft haben. Ja, die sind alle definitiv größer als die 5. Wir laufen also von dieser Stelle weiter, kommen zu der 3 und vertauschen dann jetzt diese 3 mit der 5. Dadurch landet jetzt hier vorne die 3 und die 5 ganz am Ende. Okay, und so machen wir weiter. Jetzt kommen wir hier mit der 19. Wir wandern nach rechts, da kommt die 10. Da vertauschen wir, weil die 10 kleiner ist als die 19. Und laufen weiter und finden hier die 5. Die ist noch kleiner als die 10. Und dann vertauschen wir die und haben deshalb jetzt die 5 hier in die Ausgabe gebracht. Und dann kommt, dann nehmen wir die 19, wieder laufen wir nach rechts, wir finden die 14, die ist kleiner, vertauschen, laufen weiter, kommen zur 10, vertauschen noch einmal und haben dann hier, weil wir rechts am rechten Rand angekommen sind, haben die 10 an die richtige Position gebracht und so weiter. Das heißt, jetzt haben wir hier wieder die 19 als nächstes Element stehen, wir laufen nach rechts, finden ein kleineres Element und vertauschen. Und deswegen kommt hier die 14 hin. Und jetzt natürlich hier von der 19 aus kann man nicht mehr viel weiter nach rechts gehen, findet man nichts, was man damit vergleichen könnte und haben deshalb die Folge sortiert.
Der zweite Schritt, warum vertauschen wir das schon die 10 und die 5, weil wir müssen eben bis zum Ende durchgehen und schauen, ob die 5 überhaupt das kleinste ist. Und wenn wir das dann schon vorher schon vertauschen machen, dann ist das
wirklich. Was Sie meinen, man könnte vorher schon einige Vertauschungen machen, während man nach rechts geht? Ja, also es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen könnte. Also das wäre sicherlich auch eine Variante, dass man sozusagen einfach bis zum kleinsten Element läuft und dann das vertauscht. Und ja, das wäre ebenfalls eine Möglichkeit, wobei man, dann muss man sich aber in einer separaten Variable gewissermaßen dieses gegen bisher kleinste Element merken. Und so steht das bisher kleinste Element eben immer an der entsprechenden Stelle im Array. Ja. Also es ist sowieso nicht das, also ich würde vorsichtig sagen, es ist nicht das beste Verfahren in der Welt, es ist nur ein sehr einfaches. Und letztendlich habe ich zwei geschachtelte Schleifen. Einmal eine, in der einen Schleife gehe ich der Reihe nach die Positionen in der Ausgabe durch. Also und in der zweiten Schleife finde ich das jeweils kleinste Element in dem verbleibenden. Also deswegen wäre hier die entsprechende Implementierung. In jedem Durchlauf durch diese äußere Schleife wird das Ether-Element bestimmt und die Bestimmung des Ether-Elements sieht halt so aus: Ich starte mit dem I plus 1. Element und iteriere bis zum Ende der Liste und frage jeweils, ob das Element, was ich bisher an der Stelle I gefunden habe, ob das größer ist als das J-Element, was mir begegnet, das Element an der Stelle J, das mir begegnet. Und wenn ich dort ein kleineres Element finde, dann tausche ich sie aus und fahre einfach fort. Und wenn Ihre Idee wäre dann an dieser Stelle, dass Sie immer mit der Stelle AI vergleichen, in einer Hilfsvariable gewissermaßen sich merken, was gegenwärtig das Kleinste ist. Und wenn Sie das gefunden haben, dann machen Sie überhaupt erst die Vertauschung. Bei Ihrem Verfahren würde man weniger Swaps haben als hier. Kann man das Verfahren verstehen? Ich denke, es ist nicht so schwer. Natürlich als Informatikerinnen und Informatiker fragen wir uns sofort, was ist der Zeitaufwand? Und dann sieht man, dass wir haben n äußere Schleifendurchläufe. Im ersten Durchlauf entstehen Kosten Kosten n minus 1. Im nächsten Schleifendurchlauf n minus 2, n minus 3 und so weiter. Ja, also kriegen wir insgesamt als Aufwand für das Verfahren so eine Summe von i gleich 1 bis n über im Wesentlichen i. Und das ist, solche Summierungen haben wir schon vorgenommen und das ist im Wesentlichen n Quadrat. N Quadrat halbe oder sowas, aber jedenfalls n Quadrat. Und damit sehen wir sofort die beiden wichtigen Eigenschaften. Der Vorteil, es ist super einfach zu implementieren, aber natürlich auch der Nachteil, dass die Laufzeit quadratisch ist und dass sie deshalb nicht die Methode erster Wahl ist. Damit wären wir für heute, denke ich, jetzt erst einmal am Ende. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen.